Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir gehen gleich ins Thema rein. Wir sind immer noch dran. 7 Dialoge mit Frauen im Johannesevangelium. Wir haben gesehen, die kommen nur im Johannesevangelium vor. Und da wird der Jesus uns in Kapitel 1, Vers 1 schon vorgestellt als das Wort. Gott ist der Gott, der spricht. Ich weiß, es gibt Menschen, die können sich vorstellen, vielleicht existiert ein Gott. Aber das Universum, das gähnt uns einfach stumm an. Aber die Bibel zeigt uns, da ist ein Gott, der spricht. Er hat alles durch sein Wort ins Dasein gerufen. In 1. Mose 1, durch sein Wort. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und immer wieder, und Gott sprach, 10-mal. Und der Jesus wird eben in Johannes 1, Vers 1 genannt, das Wort. Weil Gott eben ein Gott ist, der spricht, der kommuniziert. Und der Jesus ist in diese Welt gekommen, um als Mensch vollständig zu zeigen, wer Gott ist und mit uns zu sprechen. Und eben im Johannesevangelium haben wir darum diese Besonderheit, dass der Jesus gerade mit Frauen ganz persönliche Gespräche hat und weil Frauen auch mehr beziehungsorientiert sind als Männer, grundsätzlich, geht es in diesen Gesprächen ständig um das Thema der Beziehung. In Johannes 2, rückblickend, haben wir es doch gehabt in dem Gespräch mit seiner irdischen Mutter Maria, da ging es um die Hochzeit von Kana. Also um die Beziehung von Mann und Frau in der Hochzeit, wo der Jesus eingeladen war. Und das ist die Grundlage für eine glückliche Ehe, der Jesus in der Mitte. In Johannes 4, in dem Gespräch mit der samaritischen Frau, da haben wir gesehen, da ging es um eine Frau, die war 5-mal geschieden. Und das 6. Mal lebte sie im Konkubinat. Eine Frau mit ganz großen Nöten und der Jesus kommt als das Wort und spricht zu ihr und dreht ihr Leben auf den Kopf, sodass sie aus diesen Nöten der Sünde herauskommen konnte. Und dann haben wir gesehen, Johannes 8, da geht es um eine Frau, die die Ehe gebrochen hatte und der Jesus gibt ihr einen völligen Neuanfang. In Johannes 11 hatten wir die Geschichte von Lazarus, der gestorben war. Und das war so schrecklich für seine zwei ledigen Schwestern, die mit ihm, mit Lazarus, ihrem Bruder, zusammen wohnten in einem Haus auf dem Ölberg. Und da ging es also um zwei ledige Frauen und wie der Jesus eben in ihr Leben hineingewirkt und hineingesprochen hat in einer ganz besonderen Weise. Die hatten eine Beziehung zu dem Herrn, die ganz außergewöhnlich war. Und jetzt kommen wir zu Johannes 19. Da geht es wieder um ein Gespräch mit der Mutter Jesu. Also wie in Johannes 2, nochmals, es sind also 7 Dialoge, aber nicht 7 verschiedene Frauen. Eben, da gibt es eine Verdopplung, die einzige, nochmals mit Maria. Und zwar, als der Herr am Kreuz war. Ich lese aus Johannes 19, zunächst Vers 17. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm. Und dieser auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Und lesen jetzt noch Vers 25. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu der Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach Da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und brachten ihn zu seinem Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Eine ganz schreckliche Situation. Maria hat ihren erstgeborenen Sohn hier vor sich am Kreuz. Sie wusste um diese Schrecken, um diese Schreckenstunden, die einmal kommen würde. Und zwar, wenn wir aufschlagen in Lukas 2, nicht wahr? Weniger oder etwas mehr als einen Monat nach der Entbindung in Bethlehem gingen Maria und Josef als Eva mit dem Kind nach Jerusalem, um dort den Erstgeborenen darzubringen. Und Simeon, der offensichtlich ein Priester war, denn Priester mussten dieses Ritual des Freikaufs des Erstgeborenen durchführen. Und dieser Simeon nahm das Kind in seine Arme. Und zwar wissen wir ganz genau, wo das war. In dem Tor der Erstgeborenen. Das war ein Tor, das in den innersten Vorhof hineinführte. Also vor wenigen Tagen war ich da mit einer Gruppe von Chinesen, habe ihnen genau gezeigt, wo da diese Stelle ist. Auf dem Tempelplatz, wo das Tor der Erstgeborenen war. Und ich lese Vers 25 in Lukas 2. Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, also es hereinbringen, das ist eben das Hineinbringen in das Tor der Erstgeborenen, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also er wusste ganz genau, dieses Kind, das ist der Messias, der nun all die Verheißungen auf den kommenden Retter erfüllen würde. Dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Maria hatte das erleben dürfen, was der Wunsch unzählige Frauen in Israel war, aus dem Stamm Juda, dass sie eventuell einmal die Mutter des Messias werden dürften. Und darum wird der Messias in Daniel 11, in Versen 36 bis 39, wo es um den Antichristen geht, der sich über alles hinwegsetzt, was Gott heißt, und eben auch über die Sehnsucht der Frauen, setzt er sich hinweg. Die Sehnsucht der Frauen, das ist der Messias, der Gott und Mensch sein sollte, aber eben die Sehnsucht war für Frauen, wenn sie nur die Mutter werden dürften. Und schließlich wurde Maria aus Nazareth eben erwählt. Niemand anders. Und dieses Vorrecht war überaus gewaltig. Das wird in Lukas 1 sehr eindrücklich beschrieben. Aber hier sehen wir, das war auch verbunden mit einem Trauma. das sie erleben sollte. Also, Simeon sagt prophetisch, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Ein Schwert durch die Seele. Das ist so schmerzhaft. Und als Mutter den Sohn zu erleben am Kreuz mit 33 Jahren, das kann nur ein Trauma sein. Das war ja auch ein Trauma für andere Menschen, die das miterlebten. Aber für die Mutter erst recht. Und hier in Johannes 19 sehen wir also, die Mutter stand dort beim Kreuz. Und noch weitere Frauen, wie wir gelesen haben, auch Maria Magdalene zum Beispiel. Und dann Vers 26 nochmals, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu der Mutter: Frau, sehe dein Sohn. Ist das nicht gewaltig? Der Herr in den Stunden größter Leiden und Schmerzen hat hier die Kraft, um seiner Mutter in dieser Stunde noch beizustehen. Und er gibt ihr Johannes, den Jünger, der den Herrn am besten kannte, der die tiefste Beziehung zu ihm hatte. Das ist der Jünger Johannes. Im Johannesevangelium nennt er sich wiederholt der Jünger, den Jesus liebte. Und damit wollte er nicht sagen, der Herr liebte nur mich und die anderen nicht. Aber er war der Jünger, der sich der Liebe des Herrn in besonderer Weise bewusst war. Und er lag ja auch beim letzten Passa, beim letzten Abendmahl auf der Matte, unmittelbar vor dem Herrn. Er hatte offensichtlich den ersten Platz, und dann kam der Herr, und dann kam Judas, und so weiter. Und Petrus war auf dem letzten Platz, an dem Triklinum. Das war so ein dreifacher Tisch. Und Johannes, wo ihm heißt es in Johannes 13, er lag im Schoß Jesu. Also wenn er beim Essen so mit dem Kopf nach hinten ging, kam er einfach an die Brust, an das Herz des Herrn Jesus. Und der Herr sagt also hier zu seiner Mutter: Sehe deinen Sohn. Also mit über 20 adoptiert man ja niemanden mehr. Und trotzdem war das eine Art Adoption. Also er sagt der Mutter: Jetzt entsteht hier ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Und zwar so, wie das unter Erwachsenen ist. Und er soll dich auffangen. Und darum sagt er dann auch persönlich an Johannes: Siehe deine Mutter. Und er versteht. Diese wenigen Worte reichen. Er nimmt sie von da an zu sich und hat sie unterstützt. In dieser Zeit des totalen, unbeschreiblichen Traumas. Ein Schwert durch die Seele. Aber man fragt sich, warum hat der Herr nicht das den Halbbrüdern übergeben? Da war ja Jakobus, Judas, und da waren auch Schwestern, aber er gibt sie Johannes. Warum? Die man einen Gedanken.
Seine Brüder nicht geglaubt haben.
Ja, die Brüder waren ungläubig. Also, sie waren gläubige Juden, aber sie glaubten nicht, dass Jesus der Messias ist. Und wo steht das? Johannes 7, können wir kurz aufschlagen. In Johannes 7, ich lese ab Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm, also zu Jesus Christus: Zieh von hier weg und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Also man sieht auch, ihre Ambitionen sind die Ambitionen von Ungläubigen. Also sie wollen Ehre, Ruhm von der Welt So zeige dich der Welt. Und dann fügt Johannes hinzu, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also der Schreiber, dieser Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, schreibt von den Brüdern, an denen vorbei er ausgewählt wurde, um sich um Maria seelsorgerlich zu kümmern. Die waren eben ungläubig. Und natürlich, Jakobus wurde gläubig, außerbiblisch wird bezeugt, dass er im Zusammenhang mit der Auferstehung zum Glauben kam. Und dann spielte er sogar eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, wird er erwähnt, als eben Jakobus, der Bruder des Herrn, der eine besondere Stellung in der Gemeinde einnahm und auch im Galaterbrief. Und er ist der Autor des Jakobusbriefes. Und auch ein weiterer Halbbruder, Judas, kam zum Glauben und der hat später den Judasbrief geschrieben. Aber eben damals hat der Herr Maria diesem jungen Mann anvertraut, es waren zwei Generationen. Und er hat sie gesehen als seine Mutter und sie hat ihn gesehen als sein Sohn. Also etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Vielleicht noch etwas Vergleichbares gibt es als Ruth, die Witwe, jung verwitwete, zurückkam mit ihrer Schwiegermutter, ganz verbittert, aus Moab nach Israel, nach Bethlehem. Und da kommt ja in Ruth 2 beschrieben, Ruth zufällig auf das Feldstück von Boas und arbeitet dort, um sich selber zu ernähren. Sie wollte nicht in Israel abhängig sein von milden Gaben. Und dieser Boas erkennt ihr Potenzial und fördert sie. Und er nennt sie immer wieder, wie spricht er sie an? Ja, meine Tochter. Bitti. Ein Wort auf Hebräisch. Bitti. Meine Tochter. Also das macht klar, dass er eigentlich eine Generation älter war und betrachtete sie wie eine Tochter. Und das mit dem Heiraten, das kam erst später. Er hat einfach gesehen, er hatte eine Aufgabe an ihr und sprach sie an als Bitti. Also, und hier das Umgekehrte, eine Frau der älteren Generation, ein Sohn, und der soll speziell ihr helfen, ihr beistehen. Und hier gibt es noch etwas höchst Erstaunliches. Wir haben gelesen von den Frauen, die beim Kreuz standen, Maria, die Mutter Jesu, dann Maria, die Frau des Kleopas. Dieser Kleopas ist übrigens eine andere Umschrift im Hebräischen, im Griechischen für den Namen Alpheus. Also Alpheus ist ja in Matthäus 10 da, wo die 12 Apostel aufgezählt werden, Matthäus 10, Vers 3, Jakobus, der Sohn des Alpheus. Und das ist also, dieser Alpheus ist im Prinzip der gleiche Name wie Kleopas. Man kann das hebräische Chelfi kann man umschreiben im Griechischen als Alpheus oder als Kleopas. Das sind zwei verschiedene Transkriptionen von dem gleichen Namen. Und das war also die Mutter auch von einem der Apostel. Und dann Maria Magdalene. Aber es waren noch mehr am Kreuz. Wer zum Beispiel? Salome. Da können wir kurz aufschlagen in Markus 15. Markus 15, Vers 40. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, unter denen auch Maria Magdalene war und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses und Salome, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren. Also diese Salome wird hier erwähnt, die wir nicht erwähnt hatten in Johannes. Hier wird übrigens gesagt, da waren sie noch weit weg vom Kreuz. Schaut hinzu. In Johannes 19 ist es schon eine andere Phase. Da waren einige Frauen dann eben wirklich bis, hatten sich gewagt, bis zum Kreuz zu gehen. Das war ja ein Risiko für alle, die sich noch zu dem Gekreuzigten quasi zurechneten, dass die auch noch verhaftet würden. Und darum sind die Jünger, die sind praktisch alle sind geflohen. Und diese Frauen waren überaus mutig, dass die es wagten, bis ans Kreuz hinzugehen. Und nun wird also in Markus 15 diese Salome erwähnt und die können wir in Verbindung bringen jetzt mit Matthäus 27. Matthäus 27, Vers 55. Es waren aber viele Frauen dort, die von Weitem zusahen, solche, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter diesen waren Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses. Und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also diese Maria, das war die Frau von Kleopas, beziehungsweise Alpheus, war die Mutter von Jakobus. Man sagt Jakobus der Kleinere, ja, damit man unterscheiden kann von dem anderen Jakobus, der auch ein Apostel war, nämlich die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das waren Jakobus und Johannes, die eben von dem Herrn berufen wurden oder den Ersten am See Genezareth. Und das waren die Söhne des Zebedäus. Und jetzt wissen wir also, die Mutter der Söhne des Zebedäus wird ohne Namen genannt, aber in Markus wird der Name genannt und das ist Salome. Es ist klar, also die Mutter von Johannes, dem Jünger, den Jesus liebte, die hieß Salome. Ein damals übrigens sehr, sehr verbreiteter Name. Wie Maria war auch sehr, sehr verbreitet, aber auch Salome. Und nun, darauf wollte ich hinaus. Der langen Rede kurzer Sinn. Johannes stand dort am Kreuz und der Herr sagt, im Blick auf seine Mutter, siehe deine Mutter. Aber da war seine richtige Mutter auch noch. Die war nicht gestorben. Nicht so ganz einfach, oder? Wenn Salome sagt, so, ich bin die Mutter von Johannes. Und jetzt muss er quasi da eine besondere Aufgabe übernehmen für Maria und er soll sie sehen gewissermaßen wie seine Mutter. Ja, das war für sie nicht einfach, das zu akzeptieren, aber der Herr hat diese Aufgabe so verteilt und so eben Maria in dieser schrecklichen Stunde einen ganz besonderen Beistand gegeben. Und was ich natürlich jetzt noch weggelassen habe, warum braucht es Johannes? Dass die ungläubigen Brüder, dass die das nicht tun sollten, diesen Dienst, ist klar. Aber bitte, da ist doch noch Josef. Aber wo ist Josef? Wie? Ja, Josef, aber der sollte doch Maria in dieser Zeit unterstützen. Gut, es steht nicht, aber du hast schon die richtige Schlussfolgerung gezogen. Er wird ja nicht erwähnt. Und überhaupt, wenn man die Evangelien liest, in den 3 Jahren des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus, da werden die Brüder und die Schwestern, also Halbbrüder und Halbschwestern, werden erwähnt, zum Beispiel Matthäus 13, Schluss, und Maria wird erwähnt, aber Josef wird nie mehr erwähnt. Das heißt also, Maria hatte damals geheiratet. Wenn das so das übliche Alter war, wie vor 2000 Jahren im Judentum. In früheren Zeiten war das Heiratsalter höher. Aber vor 2000 Jahren war es extrem tief. Und da war es üblich, wie wir aus der jüdischen Literatur wissen, dass ein Mädchen mit 12 sich verlobte. Mit 14 heiratete, ein Junge mit 16 sich verlobte, mit 18 heiratete. War verbreitet. Aber es ist so, wenn es das Übliche war, dann könnte man denken, dass Maria vielleicht 15, 16 war. Ja? Als sie den Herrn gebar. Und jetzt sind wir 33 Jahre später. Also, je nachdem war sie keine 50. Und verwitwet. Also das war schon ein ganz schweres Los. Sie war verwitwet und dann eben zu erleben, wie der Sohn, von dem sie wusste, das ist der Messias, dass er auf brutalste Weise umgebracht wurde durch Kreuzigung. Und sie erlebt das Leiden aus direkter Nähe und darum eben diese besondere Aufgabe. Und das Rührende, wir haben ja am Kreuz, wie viele Worte des Herrn Jesus? Sieben Worte. Aber man muss alle Evangelien zusammennehmen. Und übrigens den Mehrheitstext nehmen. Weil das Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das fehlt in den Minderheitstext von Estlerlert. Aber die Masse der Handschriften zeugt das ganz klar, das ist original. Und so gibt es dann auch eben dieses Design von sieben Worten am Kreuz. Und hier haben wir eben das Wort, wo der Jesus sagt, eines dieser sieben Worte, Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes, siehe deine Mutter. Und dann noch ein weiteres Wort, mich dürstet, hatten wir in Vers 28. Und dann das gewaltige Wort, es ist übrigens das Wort Nummer 6, in Vers 30, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und was war das siebte Wort?
Vater, in deine Hände.
Ein Geist, ja. Aber hier im Johannes-Evangelium, wo es darum geht zu zeigen, wie der Jesus das vollkommene Brandopfer ist, der alles vollkommen vollendet hat, wird hier eben überliefert, es ist vollbracht. Aber eben dieses Wort an Maria, um sie in dieser schrecklichsten Stunde, von der sie wusste, Jahrzehnte zuvor, dass diese Stunde einmal kommen würde, da hat der Herr im Moment, könnte sagen, warum hat er nicht sie schon längst, Monate vorher, so vorbereitet und wäre es sein würde, der sie auffangen würde. Aber man sieht auch da wieder, der Herr kommt spätestens rechtzeitig. Kann man doch so sagen hier. Spätestens rechtzeitig. Und im Moment war das für sie quasi wie ein Lichtblick. Jemand, der so zuverlässig ist, unterstützt sie. Ja, dann gehen wir doch weiter noch zu dem siebten Gespräch, und zwar in Johannes 20. Da geht es um Maria Magdalene. Ich lese bereits in Kapitel 20, ab Vers 1, am ersten Tag der Woche. Das ist im Hebräischen die Ausdrucksweise für Sonntag. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Da haben wir ihn wieder. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Also Johannes vermerkt, dass er sportlicher war als Petrus. Er ist schneller. Aber eben seine Beziehung zum Herrn war auch eben so stark. Und darum hat er auch die Motivation, schneller zu sein. Und kam als erster zu der Gruft. Muss ich auch vorstellen, vielleicht ist es falsch zu sagen, er war sportlicher. Petrus war in dieser Zeit innerlich völlig zerbrochen. Und dann hat man auch nicht mehr die Energie sportlich. Und da ist klar, dass er schneller war. Er hatte den Herrn verleugnet und er hatte darüber geweint, Buße getan, aber das Gespräch mit dem Herrn allein hat noch nicht stattgefunden. Und auch nicht das Gespräch vor den Jüngern, wo der Herr ihn dann auch öffentlich vor den anderen wiederhergestellt hat, das war noch nicht geschehen. Und trotzdem kann er rennen. Und das zeigt also, der Petrus liebte den Herrn, aber eben der andere war noch schneller. Vers 4. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüberbückend sieht er die Leinentücher liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zur Gruft gekommen war, und als er sah, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Eigenartig, diese zwei Männer, die wollen sich ganz klar überzeugen, was ist da mit dem Grab? Und für sie ist es wichtig, diese Facts zu sehen. Die Leintücher sind dort liegen, dort, also kein Körper, nur die Leintücher, in die der tote Körper eingewickelt war. Und dann das Schweißtuch, nicht bei den Leintüchern, sondern schön an einem Platz zusammengewickelt. Und jeder, der ein bisschen etwas versteht von Kombination, der merkt, also sie haben ihn aus der Gruft weggenommen. Das war also irgendeine Überfallaktion. Dann legt man nicht mehr das Schweißtuch schön zusammengelegt an einem separaten Ort hin. Da muss alles schnell gehen. Und darum sind natürlich diese Fakten sehr, sehr aufschlussreich gewesen für die zwei. Sie können jetzt noch nicht einordnen, was wirklich geschehen ist. Aber das war für sie wichtig. Und da meine ich eben, dass Männer eher sachbezogen sind, während Frauen eher beziehungsorientiert sind. Für sie war das schon mal befriedigend, dass sie diese Facts sammeln konnten. Und die gingen. Aber da ist Maria auch wieder da. Maria Magdalene in Vers 11. Jetzt kommen wir zu unserem Thema. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Sie sagt ja, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, Vers 2. Und für sie ist das nicht irgendwie ein Trost zu sehen, dass das Schweißtuch ist da schön zusammengelegt, also da muss irgendetwas ganz Geordnetes geschehen sein. Nein, für sie ist einfach die Tatsache, der Herr ist nicht da. Und sie weint. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel. In weißen Kleidern sitzen. Einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen. Da, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Es geht ihr einfach um die Beziehung. Es geht ihr nicht um irgendwelche interessanten Fakten da im Grab, sondern sie weiß, der Herr ist nicht mehr da und sie haben ihn weggenommen. Und das zeigt etwas von dieser Beziehung, die sie hatte und von dieser Beziehungsorientierung. Und das war für sie so schrecklich. Es ist irgendwie vergleichbar wie jemand, der konfrontiert wird mit einer Irrlehre, wo zum Beispiel behauptet wird, Jesus Christus ist gar nicht das, was man immer gehört hat. Er ist nicht Gott. Er ist im Prinzip einfach ein besonderer Mensch gewesen. Es gibt Gläubige, die mit solchen Lehren konfrontiert worden sind und irgendwie verwirrt worden sind und die realisieren, wenn das stimmen würde, dann hätte ich alles verloren. Das wäre ein anderer Jesus. Und so kann ein Gläubiger in eine Glaubenskrise hineinkommen, wo er das Gefühl hat, ich habe den Herrn nicht mehr. Er ist nicht da. Ich habe ihn verloren. Und darum weint sie einfach nur noch. Aber dann geht's weiter in Vers 14. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Sie war so verweint, dass auch ihre Sicht nicht so klar war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Interessant, warum ist da bei dem Grab ein Gärtner? Und sie denkt, dieser Mann, das ist der Gärtner. Nun, wir müssen ganz kurz nachschauen in Kapitel 19, Vers 41. Dort heißt es, an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Also sehen wir hier, da bei der Kreuzigung war ein Garten. Und die Gruft, das Grab, das Josef von Arimathia für sich zu Lebzeiten noch schon aus dem Felsen herausschlagen ließ, das war auch dort. Also ist klar, die Kreuzigung geschah außerhalb der Stadt. In Kapitel 19, Vers 17 hatten wir gelesen, und sein Kreuz tragend ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte. Also außerhalb der Stadt. Und das bestätigt auch Hebräer 13, Vers 12, dass der Jesus außerhalb des Tores gelitten hat. Können wir das kurz aufschlagen? Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Ja, Jerusalem hatte mehrere Tore. Warum steht hier außerhalb des Tores? Es gab eben ein Stadttor, das direkt hinausführte nach Golgatha. Und das war vor 2000 Jahren ein Steinbruch. Ein ausgedienter Steinbruch. Und zwar, da blieb noch ein Fels übrig, etwa 12 Meter hoch. Und das Steinmaterial war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und darum haben dann die Römer begonnen, in diesem Steinbruch zu kreuzigen. Das war eben gerade an einer sehr frequentierten Straße von dem Gennat-Tor von Jerusalem her. Und das Erstaunliche ist eben, dieses Gennat-Tor, das ist wieder ausgegraben worden. Und zwar nach dem Sechstagekrieg, als die israelische Armee die Altstadt eroberte und auf den Tempelberg, da war zunächst ein Schrecken, als man zurückkam ins jüdische Quartier. 1948, 1949 hatte die jordanische Armee mit ihren Verbündeten alle Juden dort umgebracht oder zur Flucht getrieben. Das Quartier wurde judenrein, um einen Ausdruck der Nazis zu verwenden. Und die Jordanier haben dann die Altstadt durch eine Mauer von der Neustadt abgetrennt. Kein Jude durfte mehr dorthin gehen. Und sie haben das jüdische Quartier schändlich verwüstet. Zum Beispiel diese gewaltige alte Synagoge aus dem Mittelalter, die Churva-Synagoge, die haben sie wirklich so geschändet. Und auch weitere Synagogen haben sie geschändet, indem sie sie funktionierten in Ställe oder in Toiletten. Das war also wirklich eine Katastrophe. Aber man kam im Sechstagekrieg zurück, am dritten Tag, auch ins jüdische Quartier, und da haben wir sich gefragt, ja, wie gehen wir vor? Bevor wir das aufbauen, machen wir Archäologie. Da konnte da natürlich alles Mögliche ausgegraben werden, was man sonst nie hätte ausgraben können, wenn die Häuser noch ordnungsgemäß da gewesen wären. Häuser sind immer ein Problem für Archäologen. Und so war also möglich, da die Möglichkeit gegeben zu graben, und man hat fantastische Sachen gefunden. Und unter anderem das Gennat-Tor, das hinausführt nach Golgatha. Und Gennat heißt auf Deutsch. Nicht klar? Gartentor. Ja. Und ja, wir lesen im Johannesevangelium, dort war eben ein Garten. Dort draußen in Golgatha. Und darum eben meinte diese Maria, es sei der Gärtner. Und wieder, es geht ihr darum, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Sie möchte einfach den Herrn haben und bei ihm sein. Und dann kommt die große Wende. Vers 16. Jesus spricht zu ihr, Maria. Ein Wort. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabuni. Das heißt Lehrer. Also ganz interessant, mit den Augen hat sie, den verweinten Augen hat sie ihn nicht erkannt, aber in dem Moment, wo ihr ihren Eigennamen ausspricht, da hat sie die Stimme auch erkannt. Und es ist einfach so, dass eines der wichtigsten Wörter in unserem persönlichen Vokabular, das ist unser Eigenname. Man kann irgendwo sein und es kann lärmig sein und ganz viele Leute reden gleichzeitig und plötzlich hört man seinen eigenen Namen rufen. Man reagiert, oder? Das ist so tief in der Seele drin, der Eigenname. Und darum ist es für Gott eben auch so wichtig. Wenn wir aufschlagen, die bekannte Stelle in Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und da sehen wir, wie wichtig es ist für Gott, dass er uns ruft bei unserem eigenen Namen. Und das war genau so. Der Herr spricht zu ihr, Maria. Übrigens, Maria, das ist das gleiche wie Miriam. Warum? Also, althebräisch hat man eben nicht Miriam gesagt, sondern Mariam. Das heißt also, zur Zeit des Alten Testamentes, da hat man, wenn der Name Miriam vorkommt im Alten Testament, hat man Mariam gelesen. Aber im Mittelalter haben ja die Masoreten begonnen, Punkte und Striche in die Bibel hineinzumachen, um zu zeigen, wie man den alttestamentlichen Text aussprechen muss. Also man schreibt ja nur Konsonanten auf Hebräisch, aber wenn man die Sprache beherrscht, ist das kein Problem. Da kann man einfach die Konsonanten lesen und richtig die Vokale einsetzen. Aber eben in nachbiblischer Zeit, wo für viele Juden das Hebräisch verloren ging, haben die Masoreten mit Punkten und Strichen ergänzt die Vokale. Und die haben bereits dann vokalisiert Miriam. Also ein sprachgeschichtlicher Wandel. Die Sprache ändert sich ja ständig. Und das war dann ein Wechsel von Mariam zu Miriam. Das gleiche. Und dann war eben auch üblich, dass man ein bisschen abkürzte, so wie wir auch Namen abkürzen und anstatt Markus Mark sagen, dann hat man eben Maria gesagt. Im Prinzip der gleiche Name. Also Jesus spricht zu ihr, Maria. Und da sehen wir, das ist eben noch die alte Vokalisierung. Entsprechend Mariam, noch nicht Miriam. Das würde erst in den weiteren Jahrhunderten so ausgesprochen werden im Hebräischen. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Was bedeutet Rabuni? Lehrer? Ja, da wird es ja auch erklärt von Johannes. Er übersetzt nämlich, das heißt Lehrer. Das hat nicht sie gesagt, sondern das hat Johannes hinzugefügt, um zu erklären. Was hast du gesagt? Meister, Lehrmeister, Lehrmeister. Ja, es ist so. Wie sagt man auf Hebräisch Rabbiner? Rav. Und das ist also das normale Wort für Rabbiner. Aber es gibt dann die Form Rabbi. Das ist einfach das I angehängt an Rav. Und man spricht das nicht mehr weich als W aus, sondern als M. Rabbi, das heißt eigentlich mein Großer. Also Rav heißt Großer. Rabbi, mein Großer. Das heißt eben mein Großer, Lehrer oder Lehrmeister. Es ist so, es gibt eigentlich eine Abstufung. Jemand, der einfach Rav ist, Rav genannt wird, das ist ein Bibellehrer. Aber Rabbi ist schon eine höhere Stufe. Und es gibt im Hebräischen noch eine höhere Stufe, und das ist eben Rabuni. Rabuni oder Rabboni, je nach Aussprache. Das ist also ein noch höherer Titel. In den Evangelien finden wir, wie die Menschen den Jesus genannt haben, Rabbi. Und Maria benutzt hier den noch höheren Titel. Das ist also das Höchste, was man als Rabbiner haben konnte, Rabuni genannt zu werden. Aber ganz wichtig, der Herr Jesus hat gesagt, dass die Jünger sich nicht so ansprechen lassen sollen. Also es wäre vollkommen falsch, wenn wir uns solche geistlichen Titel zutun würden. Und es gibt solche, die messianische Gemeinden gegründet haben und die lassen sich Rabbi nennen. Er sei der Rabbi dieser Gemeinde. Er sagt nicht Pastor, sondern er lässt sich Rabbi nennen. So deutlich im Widerspruch zu Matthäus 23. Und der Jesus sagt dort, lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Können wir das kurz aufschlagen? Der Jesus greift dort die Pharisäer an und sagt in Vers 6 unter anderem, Matthäus 23, Vers 6. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Und wir sehen aber, Maria Magdalena, umso mehr nennt sie den Herrn nicht nur Rabbi, sondern Rabboni. Das zeigt ihre Wertschätzung für das, was sie von ihm gelernt hat. Und was war ihr Hintergrund? Wir wissen ja nicht viel über Maria Magdalena. Aber was wissen wir von ihr? Und zwar, was für eine schlimme Vergangenheit? Ja. Können wir kurz aufschlagen. Lukas 8. Ich lese ab Vers 1. Lukas 8, Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren bei ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalene, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. und Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten. Also der Herr reiste durchs Land in einer ganzen Reisegesellschaft. Da waren eben unter anderem diese 12 Männer, die Jünger. Aber es waren auch gewisse Frauen dabei, die lernten. Und die waren Jüngerinnen. Das war sehr ungewöhnlich im Judentum damals, denn die lernten, das waren eben die Jünger. Auf Hebräisch sagt man für Jünger Talmid. Das ist das normale Wort für Schüler, Student. Also ein Jünger ist ein Student. Aber der nicht nur einfach so fachlich lernt, sondern sich auch an dem Vorbild des Lehrers orientiert. Und der Jesus hat Männer und Frauen im Wort unterwiesen und gegründet. Und so ist es wichtig, Männer und Frauen müssen die Heilige Schrift studieren und sie wirklich durch und durch kennen, immer mehr. Und da war also diese Maria, und wir sehen, da war eine unglaubliche Dankbarkeit. Der Herr hatte sie von einer ganz starken, okkulten, dämonischen Bindung befreit von Dämonen. Und das hat dazu geführt, dass sie, wie auch andere Frauen, ihm, wie hier gesagt wird, mit ihrer Habe dienten. Sie hat also finanziell die Arbeit des Herrn so unterstützt und von ihm gelernt. Und so dankbar. Und darum hatte sie so eine tiefe Beziehung und war darum so todunglücklich, als sie dachte, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und jetzt ist er da. Maria, sie wendet sich um und spricht zu ihm, sehen wir wieder in Johannes 20, Vers 16, zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu einem Vater. Wir merken, wie die Bibel anders geschrieben ist, als wie wir schreiben würden. Wir haben alle die Tendenz, Dinge so zu beschreiben, wie man sie in einem Roman beschreibt. Ausführlich. Und alle möglichen Details, die gar nicht wichtig sind, werden ausgeschmückt. Und Stimmungsbilder werden durch Worte allmählich aufgeweiht. Die Bibel gibt auch Stimmung, aber alles ganz knapp. Und nur das, was nötig ist. Und darum, auch hier, wir würden schreiben, dass Maria dann zu dem Herrn hinging und sie hat ihn an den Füßen festgehalten. Das wird nicht gesagt, sondern es wird einfach gesagt, Rabuni. Und der Herr sagt, rühre mich nicht an. Aber da ist einiges geschehen. Also wir müssen uns immer vorstellen, das Ganze ist dynamisch, aber ganz knapp und kurz beschrieben. Weil das Alte Testament schon macht klar, der Weise macht nicht viele Worte. Und so ist das Wort Gottes kurz, knapp, es ist kein Wort zu viel. Aber das, was da steht, das ist ganz wichtig. Und jetzt die Frage, warum sagt der Herr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu einem Vater? Warum sollte sie das nicht machen? Wir wissen, Maria, die Schwester von Lazarus, die hatte in der Passionswoche am Mittwoch den Herrn gesalbt auf den Kopf und auf die Füße gesalbt und sie getrocknet mit ihren langen Haaren. Also, das war ja alles rechtens. Und warum sagt jetzt der Herr zu Maria Magdalene, rühre mich nicht an? Dir mal einen Gedanken. Aber die Frage kommt ständig. Also der Jesus hat ja einen Auferstehungsleib. Natürlich, der Leib, der im Grab war, ist auferstanden. Und der ist erweckt worden, genau. Und jetzt sagt der Herr, rühre mich nicht an. Aber dann hätte ich eine Gegenfrage. Wenn man den Auferstehungskörper nicht berühren sollte, warum sagt dann der Herr ein paar Verse weiter in Johannes 20, Vers 26, und nach 8 Tagen, also wieder am ersten Tag der Woche, am Sonntag, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach, Friede euch, Shalom Alechem. Wie das Lied. Shalom Alechem. Dann spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also der Herr ermutigt ihn ja, den Körper zu berühren und sogar in die Löcher, die noch sichtbar waren im Auferstehungskörper, hinein.
So weil sie unsere erkannt hat.
Ach so, weil sie ihn schon erkannt hat.
Thomas Lania musste ihn aufpassen und sicher zur Seite sind.
Gut, aber darum wollte sie ihn festhalten, weil sie wusste, wer er ist. Und er sagt, rühre mich nicht an. Nun, die Antwort ist wirklich hier braucht es das Griechische. Nicht wahr? Mit einer guten Übersetzung mit der Elmfelder kommt man dem griechischen und hebräischen Kontext unglaublich nah. Also ich staune immer wieder, wenn ich die Bibel griechisch lese oder hebräisch lese, wie treffsicher die Elbefelder ans Original heranführt. Aber es gibt dann einzelne Stellenpunkte, da ist es wichtig, dass man dann eben noch mehr Erklärung gibt. Es ist nicht klar durch den deutschen Text. Und darum wird die Frage auch ständig gestellt. Warum durfte Maria ihn nicht berühren? Nun, es ist so, im Griechischen haben wir drei Befehlsformen. Also Befehlsform wäre geh. Aber auf Griechisch gibt es drei verschiedene Arten, wie man sagen könnte, geh. Es gibt den Imperativ Aorist, den Imperativ Perfekt und den Imperativ Präsens. Das bedeutet allerdings etwas anderes als im Deutschen Perfekt und Präsens und Aorist haben wir gar nicht. Das muss man alles lernen, wenn man die Grammatik lernt. Aber wichtig ist Folgendes. Mit jeder Befehlsform kann man eine Nuance ausdrücken. Zum Beispiel kann man ausdrücken, ein Befehl, geh im Sinn von geh immer wieder. Oder einfach geh, dass man diese Handlung einmal ausführt. Das kann man unterscheiden. Und jetzt hier haben wir eben diese Befehlsform durativ, aber verneint. Und das bedeutet nichts anderes als stopp, hör auf. Sie hat ihn also schon berührt. Und wenn er sagt, rühre mich nicht an, heißt es, hat das eigentlich den Sinn von, hör auf, mich zu berühren. Und dann sagt er, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Sie dachte, jetzt, der Messias lebt, er ist auferstanden. Und jetzt wäre eigentlich das zu erwarten, dass er die Herrschaft über die Welt antritt. Und den Thron besteigt in Jerusalem. Aber der Herr sagt, nein, der Plan ist ganz anders. Er geht zurück zum Vater. Und er wird erst viel später wiederkommen als König über alle Könige und wird dann den Thron besteigen in Jerusalem. Also noch nicht jetzt. Sie musste also lernen, jetzt kommt eine Zeit, wo der Messias nicht mehr bei den Jüngern und bei den Jüngerinnen ist. Als Mensch. Er muss zurückgehen in den Himmel und wird später aus dem Himmel wieder zurückkehren. Und darum sagt der Herr, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Das muss jetzt geschehen. Dann sagt er aber weiter, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Und das ist nun ganz speziell. Der Jesus sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und dieser Vater ist auch euer Vater. Und das ist ganz wichtig. Wenn er sagt, mein Vater, dann ist das Hebräisch Avi. Und im Judentum lernt man, man darf Gott nie Avi nennen. Mein Vater. Unser Vater. Ja, zum Beispiel betet man auch im Judentum Avinu Shebashamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und das ist Vater im Sinn von Schöpfer. So wie es in Jesaja heißt, du bist unser Vater und unser Bildner. Gott hat uns geformt als Töpfer. Aber der Herr Jesus kennt Gott von Ewigkeit her als einen ewigen Vater. Und so nennt er ihn Avi. Und darum sind die so schockiert. Die jüdischen Führer in Johannes 5, da nennt er eben den Vater seinen eigenen Vater. Und da sagen sie, du hast dich Gott gleich gemacht. Die haben verstanden, wenn jemand sagt Avi, dann ist er quasi Gott gleich. Dann ist er Gott. Und das haben sie nicht akzeptieren wollen. Und da sagt er, ich fahre auf zu meinem Vater. Zu Avi. Und das ist euer Vater. Und zu meinem Gott und eurem Gott. Das heißt, er nimmt die Gläubigen, die ja Kinder Gottes sind, nimmt er in die gleiche Beziehung hinein, dass sie den Vater so kennen dürfen, wie er der ewige Sohn ihn kennt. Und diese Botschaft gibt er einer Frau. Er sagt nicht, sie soll in der Gemeinde predigen. Das geht nicht nach 1. Korinther 14, 34. Aber er gibt ihr den Auftrag, geh zu einem Brüder und sie soll diese Weissagung, dieses ermutigende Wort weitergeben. Es gibt ja nicht nur die Gemeindezusammenkunft, wo man predigen kann, sondern alle Beziehungen, die wir miteinander haben und alle speziellen Zusammenkünfte wie Jugendgruppe, Frauenfrühstück und so weiter, Generationen, Anlass, das sind alles nicht Zusammenkünfte als Gemeinde und dort sollen Frauen aussprechen. Und sie hat diesen Auftrag, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Und diese wunderbare Beziehung zu dem ewigen Vater, die gleiche Beziehung wie der Herr Jesus sie hat, das soll sie den Jüngern weitergeben. Und der Jesus nennt die meine Brüder. Und das ist nun auch sehr speziell, denn das ist im Prinzip die Erfüllung von Psalm 22. Wir können das kurz zum Schluss noch aufschlagen. Psalm 22 beschreibt ja prophetisch die Kreuzigung und dann aber auch spricht sie von der Auferstehung. Die Leiden des Herrn am Kreuz werden beschrieben in Psalm 22 ab Vers 2 bis und mit Vers 22. Da ruft der Herr noch am Kreuz, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und dann wendet es sich. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Also, der Messias, auferstanden, will inmitten der Gemeinde den Lobgesang in den Herzen der Gläubigen anstimmen. Und da sagt er, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Welchen Namen? Avi. Ja. Das ist genau die Erfüllung. Und Maria Magdalena durfte diese Erfüllung so zum ersten Mal umsetzen. Sie sollte zu den Brüdern gehen und den Namen Gottes ihnen verkündigen. Diese einzigartige Beziehung, die wird im Neuen Testament auch noch anders genannt, anstatt Avi, wie noch? Abba. Abba, ja. Der Jesus hat den Vater Abba genannt. Und im Judentum lernt man, man soll Gott in den Gebeten nicht Abba nennen. Das ist zu intim. Das ist zu nahe. Das ist die zärtliche Ausdrucksweise für Vater. Und Römer 8 und Galater 4 sagt, dass wir jetzt Gott nennen dürfen durch den Heiligen Geist Abba. So wie der Herr Jesus in Markus 14 in Gethsemane sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Und diese Beziehung sollte eine Frau, die eben so beziehungsorientiert war, die den Herrn wirklich brennend liebte, eine völlige Herzenshingabe zeigte aus Dankbarkeit für all das, was der Herr an ihr getan hatte. Und damit wurde sie eben auch für die Gemeinde ein riesiger Segen. Maria Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Und wir hier schließen.